ARD.
Ich wohne in meinem Arbeitszimmer, weil ich eine Teilung zwischen Arbeit und Privatleben sinnlos finde. Es wäre störend, wenn ich dann immer woanders hingehen müsste zum Zeichnen. Ich mag gerne in dem Zimmer wohnen, in dem ich auch arbeite.
Ja. Über den Humor, es ist ein super Mittel. Es ist, glaube ich, das der einzige Mittel, durch den ein Individuum sich retten kann. Aber beim Humor muss es immer ums Überleben gehen. Dann ist es echtes Humor.
Unter schwebenden Lasten lauert der Tod, hieß es in den 40er Jahren und ich glaube zu DDR-Zeiten, so Vorsicht vor schwebenden Lasten. Aber ich finde, das ist ein tolles Bild fürs Leben. Ich meine, alle unsere Leben sind schwebende Lasten. Und wenn wir Glück haben, schwebt es mehr, als dass es irgendwie runterfällt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Stefan Oschwart, Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Hi. Hallo. Na?
Hallo.
Hi.
Hi.
Hallo,
Nadine.
Hi.
Oh, das riecht ja schon super lecker, Stefan.
Nach Knoblauch. Mm.
Wir sitzen in Stefans Wohnzimmer, ja in deinem zweiten Wohnzimmer, denn du pendelst bekanntlich zwischen Berlin und Wien hin und her. Das ist also dein zweites Wohnzimmer. Und wir sind schon mittendrin im Weihnachtsendspurt. Ne? Also wir bewegen uns mit Riesenschritten auf Weihnachten zu und auf das Jahresende. Und wie immer zu dieser Jahreszeit haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für Orte und Torte, einen kleinen Jahresrückblick, Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Da fällt mir auf, wir sind überhaupt keine Kerzen, Stefan.
Ja, da bin ich raus.
Wo ist dein Weihnachtsschmuck? Keine Sterne, kein, nee, gar nichts.
Bei mir nicht.
Völlig undekorierte Wände hier, weiße Wände in deinem Wohnzimmer.
Ja, ich finde, das macht den Geist so klar. Und außerdem, das habe ich ja an meinem Zweitwohnsitz. Da ist Weihnachten hoch drei.
Also hast du genug. Also du erholst dich hier quasi vom Weihnachtsstress und Weihnachtsdeko.
Ja, genau. Und Weihnachten ist ja dann eh mit Singen und Sauerbraten. Den mache ich übrigens selber. Hm. Selber einlegen, rheinischer Sauerbraten. Das ist Tradition. Und Oma muss die Rouladen machen, das ist klar. Tradition.
Wir haben gar nicht so eine Weihnachtstradition, von wegen, es gibt immer dasselbe an Heiligabend. Also ich bin jetzt aber auch die letzten Jahre immer nie zu meiner Familie gefahren, sondern habe hier halt Weihnachten gefeiert mit meinem Ex-Partner oder mit Freunden und Freundinnen. Dieses Jahr fahre ich tatsächlich mal wieder zu meiner Familie, zu meinen Eltern und meiner Schwester und ihren Kindern und meinen Großeltern und wir feiern alle zusammen an Heiligabend und ich weiß gar nicht, was es gibt. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, es gibt was Vegetarisches und was mit Fleisch, weil mein Schwager ist absolut erklärter Fleischesser und meine Schwester ist Vegetarierin.
Win-win.
Genau. Wie ist bei dir, Anne-Dore?
Ich werde wieder bei meinen Eltern feiern und wir haben tatsächlich eine jahrzehntelange Tradition. Es gibt immer Fondue, immer, schon immer. Daran wird auch nicht gerüttelt. Mit Pilzen und sauren Gurken und besonderen Soßen. Mhm. Und es sind auch alles Familienrezepte. Es muss auch immer genau gleich sein. Aber es hat ja auch was Schönes.
Als ich Kind war, gab es auch immer Fondue Heiligabend. Tja, diese Tradition ist eingerissen. Jedenfalls in ein paar Tagen ist Heiligabend. Also, ne, dann haben wir die Bescherung. Und deswegen wollen wir euch heute auch schon ein paar Bücher unter den Weihnachtsbaum legen. Einfach ein bisschen drüber sprechen, welche Bücher für uns denn die Highlights des Jahres waren, welche Begegnungen in Orte und Worte uns besonders beeindruckt haben und worauf wir uns freuen im nächsten Literaturjahr.
Genau, ein neues Jahr ist natürlich immer auch ein neues Bücherjahr.
Genau.
Was ist eigentlich mit der Torte, Nadine? Ja, warst du ja sozusagen dran.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert ans letzte Jahr. Da war ich auch schon Tortenbeauftragte. Und da ist mir ja die Torte so ein bisschen verunglückt. Beziehungsweise ich habe es ja nicht rechtzeitig geschafft. Und sie war noch warm und ich musste sie warm verpacken und habe die ganze Deko nicht mehr hingekriegt. Und dann kam sie nackt und blass und ja, etwas verkrüppelt bei euch an.
Aber sehr lecker.
Diesmal habe ich mir richtig Mühe gegeben und es wird eine Torte geben. Naja, Torte. Es ist ein Kuchen, ein sehr, sehr leckerer, geschmückter, dekorierter Kuchen, Torte. Sie ist da hinten, ich habe sie mitgebracht, in einer Tasche, da steht sie und wartet auf euch. Und wir werden sie nachher enthüllen am Ende dieser Sendung.
Also erstmal Worte und dann die Torte.
Genau.
So.
Hier wird also ordentlich Knoblauch geröstet.
Genau, also die Speisekarte heute sieht vor. Es gibt als Vorspeise Orte und Tortilla Española. Und dann gibt es als Hauptgang Mangoldspaghetti. Mm. Macht man ganz simpel. Heute mal nicht nur ein Buchtipp, sondern auch ein Kochtipp. Also einfach Mangold, frischen Mangold mit den Spaghetti im Wasser mitkochen. Und dazu gibt es einfach hier so Knoblauch.
Knoblauch.
Genau.
Aber also eine Menge. Jede Menge. Wie viele Zehen sind das? Wie viele Knollen?
Mehrere.
Nee, es sind so, ich weiß nicht, 4 oder 5 Zehen. Und, genau. Und da draußen ist noch so ein Rucola-Salat. Mm. Rucola-Salat mit Kaki-Früchten, Walnüssen und Ziegenkäse.
Oh, Stefan. Stefan. Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund
zusammen. Der Mann kann nicht nur Radio.
Er kann sogar kochen.
Ja.
Wie ich schon sagte, meine Töchter sagen immer, wenn ich zu Hause bin, das ist Premium-Time. Weil ich manchmal eben auch morgens um 8 nach dem Frühstück mich hinstelle und koche. Und wenn die dann so Vorlesungen haben, dann finden die das sehr geil, wenn es mittags was zu essen gibt.
Also ich finde das ja auch immer, also ich koche mir auch gerne nur für mich alleine was total Leckeres und Gutes, weil ich finde das so entspannt. Mich entspannt kochen total.
Ich auch.
Mich auch. Also ich koche auch super gerne. Wir kochen immer abwechselnd bei uns.
Ja, sehr gut.
Und ab und zu geht es schief, aber meistens klappt es.
Ich habe Hunger mitgebracht.
Das ist gut.
Also diese Tortilla Española sieht aus wie aus einem spanischen Kochbuch.
Aber so richtig, ne?
So, das sind die Spaghetti.
Das sieht ja gut aus. Mit
ja.
Mangold.
Gerne. Ja dann, guten Appetit. Vielen Dank fürs Kochen, Stefan.
Ja, gerne.
Guten Appetit.
Und Prost erstmal.
Ja, Prost.
Ich glaube, pro Jahr erscheinen so etwas wie 70.000 neue Bücher.
Und ungefähr 50.000 haben wir gelesen.
Mindestens,
genau. Jedenfalls ist die Auswahl riesig und auch wir haben ja jede Menge gelesen, allein schon für Orte und Worte. 44 Folgen Orte und Worte haben wir in diesem Jahr aufgenommen. Das hier ist die 45. Also da kommt schon so einiges zusammen an Büchern, an Literatur, an Romanen. Ja, lasst uns mal drüber reden. Welche Bücher haben euch besonders beeindruckt in diesem Jahr? Gibt es ein Lieblingsbuch, Anne Duch?
Ich finde es ja immer so schwierig, sich aus all diesen Büchern dann eins rauszupicken. Aber es gibt tatsächlich eins, das mich wirklich nach wie vor sehr beschäftigt. Also ich finde, wenn Bücher so nachhallen, das ist ja schon interessant. Und ich habe im Frühjahr für Orte und Worte Georgi Gospodinov getroffen, den bulgarischen Schriftsteller, der auch schon mal den Booker-Preis gewonnen hat mit seinem Roman Zeitzuflucht. Und sein neues Buch, das heißt Der Gärtner und der Tod, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und daran muss ich immer wieder denken. Also das ist für mich wirklich auf eine Art ein Buch des Jahres. Es ist ein ganz intensives Buch insofern, dass es auch sehr persönlich ist. Also er schreibt tatsächlich über die letzten Wochen seines Vaters, der schwer krebskrank ist, und dann die letzten Wochen seines Lebens bei ihm, beim Sohn in der Hauptstadt Sofia verbringt. Und es geht ganz viel über das Leben. Es ist ein Buch übers Sterben, aber es geht ganz viel übers Leben, über die Generationen seines Vaters, der anderen Väter im Sozialismus. Und es geht um Gärten. Also die ersten zwei Sätze sind: Mein Vater war ein Gärtner, jetzt ist er ein Garten.
Баща ми беше градинар. Сега е градина. Не знам откъде да започна.
Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist er ein Garten. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, möge das der Anfang sein. Es ist natürlich die Rede von einem Ende, aber wo beginnt das Ende?
Und das zieht sich dann so durch. Also der Vater hat tatsächlich diesen Garten auch immer mitgenommen. Die Familie ist öfters umgezogen und hat dann die Tulpzwiebeln ausgebuddelt und die in der neuen Wohnung immer wieder eingepflanzt und so. Es ist ein ganz wunderschönes Buch, das unheimlich einen mitnimmt und zum Nachdenken anregt. Und also für mich ist es wirklich ein Buch des Jahres.
Kann ich gut verstehen. Ich habe ihn jetzt auf der Buch Wien live erlebt, bei einer Lesung. Tolles Buch.
Der kann auch gut erzählen. Ne?
Der kann wahnsinnig gut erzählen, ist ein total sympathischer Typ. Und ich habe dann das Buch auch gekauft und das verrate ich jetzt mal unter uns, ganz ohne Öffentlichkeit. Das kriegt meine Frau zu Weihnachten.
Hoffentlich hört die die Folge jetzt
noch nicht. Dann darf sie nicht hören.
Das ist jetzt keine Überraschung.
Nee, die hört das eh nicht.
ich habe auch es ist, wie du sagst, Anne-Doris, es ist immer total schwierig, finde ich. Und also ich mag mich eigentlich auch immer gar nicht auf so ein Lieblingsbuch festlegen. Aber für mich eins der besten Bücher in diesem Jahr, das ich gelesen habe, ist Der Kaiser der Freude von Ocean Vuong. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hatte vor ein paar Jahren so einen Wahnsinnserfolg mit seinem Debütroman Auf Erden sind wir kurz grandios. Mhm. Ein grandioser Titel auch, wie ich finde. Und da hat er erzählt, er ist in Vietnam geboren, ist als Kind mit seinen Eltern in die USA ausgewandert, erzählte in diesem Buch ja von Queerness, von einem homosexuellen Coming Out, von der Macht der Sprache. Und in dem neuen Buch, Der Kaiser der Freude, da spielt auch wieder ein Protagonist die Hauptrolle, der ebenfalls vietnamesische Wurzeln hat. Und dieser Protagonist, der ist am Anfang, wir lernen ihn kennen, der ist völlig am Ende. Er erzählt seiner Mutter, dass er erfolgreich Medizin in Boston studiert, während er in Wirklichkeit aber gerade aus einer Entzugsklinik kommt. Er täuscht seine Mutter, er will sie natürlich stolz machen, kriegt aber nichts auf die Reihe. Er hat gerade seinen besten Freund verloren an einer Überdosis. Seine geliebte Oma ist an Krebs gestorben, also ist eigentlich mit dem Leben fertig und will sich in den Fluss stürzen. Und dann trifft er aber auf, beziehungsweise was heißt, er trifft eine alte Frau sieht ihn, hält ihn davon ab, sich in die Fluten zu stürzen. Er lernt Grashina kennen. Grashina ist hat ukrainische Wurzeln, hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, hat Fluchtgewalt erlebt, schleppt Traumata mit sich herum und ist demenzkrank. Und nun tun sich die beiden zusammen, er zieht bei ihr ein und die bilden so eine Art Gemeinschaft. Also er hilft ihr in ihrer Demenz und sie hilft ihm quasi in dieser absoluten Lebenskrise. Und dann, ja, es geht noch weiter. Er lernt dann, er muss sich einen Job besorgen, heuert in einem Fastfood-Restaurant an, lernt da alle möglichen Leute kennen, die ebenfalls am Rande der Gesellschaft stehen. Es bildet sich auch da so eine Art Zwangsgemeinschaft. Es ist ein Amerika, ja, von den Rändern her gesehen, es ist ein Amerika, wo klar wird, hey, dieser Traum vom Tellerwäscher, der ist schon lange ausgeträumt. Also jetzt ist nichts mehr vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern wer Tellerwäscher ist, der bleibt Tellerwäscher. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, ist diese Sprache. Es liegt eine unglaubliche Schönheit in der Sprache und gleichzeitig eine tiefgehende Brutalität. Beides kommt zusammen und gleichzeitig eine große Fabulierkunst. Und dieses Buch ist aber nicht eins, das jetzt auf einen Höhepunkt zuläuft, sondern das lebt von den Szenen und von den Milieus, in die er uns da reinschmeißt. Und es ist genauso trostlos und hoffnungslos, wie es aber auch wiederum kraftspendend ist, so absurd das jetzt klingt. Mein Lieblingssatz daraus, und der trifft im Kern wirklich das, was dieses Buch ausmacht, ist: Wir sind zwar skeptisch, aber nicht ohne handfeste Hoffnungen.
Der ist schön.
Genau, also Ocean Vuong, ganz großartig, Der Kaiser der Freude.
Also mein Highlight in diesem Jahr 2025, ganz klar, Dimitri Dinev, Zeit der Mutigen. Ich habe ihn für Orte und Worte getroffen. Wir sind an der Donau entlang spaziert. Zeit der Mutigen, fast 1200 Seiten, ein Epos, ein Jahrhundertroman. Es geht um die Donau, die ist das verbindende Band. Geografisch spannt sich dieser Roman von Österreich über Bulgarien bis Skandinavien und Indien sogar. Also wirklich ein Jahrhundert-Epos. Er hat 13 Jahre lang daran gearbeitet und er hat mir erzählt, dass das natürlich auch schwierig ist, dann zwischendurch Geld aufzutreiben. Er sagte, naja, wenn man beim vierten Mal sich für ein Stipendium bewirbt und kommt mit dem immer gleichen Thema, dann gucken die schon komisch. Also das war nicht so einfach, da durchzuhalten, hat er mir erzählt. Und was ich ganz besonders toll finde an diesem Roman, ist der Humor. Ich habe oft schallend gelacht und manchmal ist auch die Sprache so zum Weinen schön. Also wirklich ganz, ganz besonders. Wenn es ein Buch gibt, das ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, dann wäre es Zeit der Mutigen von Dmitri Dinev. Kein Wunder, dass er dafür den österreichischen Buchpreis 2025 bekommen hat. Und zum Thema Humor haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten. Hier eine kleine Szene.
Stichwort Humor. Ist das sozusagen der Ausgang, um mit all diesen schwierigen Themen auch fertig zu werden?
Ja. Es ist ein super Mittel. Es ist, glaube ich, das der einzige Mittel, durch den ein Individuum sich retten kann. Über den Humor. Beim Humor muss es immer ums Überleben gehen. Dann ist es echtes Humor. Wenn es so ein bisschen so ein Schenkelklopfer, das funktioniert nicht. Es muss immer an der Kippe sein, ne? Vor dem Grab. Ne? So richtig. Du musst vor dem Grab stehen und dann lachen, dieses Skelett, der da drin ist. Ne?
Ich fand auch, es ist wahnsinnig poetisch, das Buch. Das mochte ich wirklich sehr. Also ich war oft den Tränen nahe, weil ich die Sprache so schön fand.
Oh, danke.
Nee, wirklich, das fand ich so zauberhaft, auch wie du Sterben beschreibst.
Oh.
Da gibt es ja einige Szenen im Buch, das mochte ich wirklich sehr.
Naja, so dicke Bücher, es gab ja mal eine Zeit lang einen Trend zu sehr dicken Büchern. Ganz viele Neuerscheinungen hatten plötzlich 500, 600, 800, 1000 Seiten, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe dieses Jahr ja für Orte und Worte auch Ayat Bacharewitsch getroffen, der in Berlin im Exil lebt inzwischen, aus Belarus kommend. Und sein Buch, Die Hunde Europas, hat, ich glaube, auch 800 oder 900 Seiten. Und es sind 6 verschiedene Teile, die jeder für sich eigentlich ein eigener Roman ist. Aber die sind ganz kunstvoll miteinander verwoben. Und dann macht es auch wieder Sinn, dass das Ganze zwischen 2 Buchdeckeln steckt. Aber das ist auch so ein sehr, sehr dickes, tolles Buch. Unbedingt drauf einlassen.
Ich habe festgestellt beim Durchgucken, was ich alles so für Orte und Worte gelesen habe und wen ich alles so getroffen habe, ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele autofiktionale Romane in diesem Jahr in meinem Stapel hatte, was, glaube ich, auch so ein bisschen ja immer noch nach wie vor boomt, autofiktionale Literatur. Und es ist gar nicht so, dass ich mir das so bewusst ausgesucht habe, weil ich jetzt immer nur autofiktionale Literatur lesen möchte. Aber es ist so passiert. Und ich muss sagen, ich habe da auch einige sehr tolle Begegnungen gehabt. Also zuletzt mit Lisa Krenzler, die dieses Genre Autofiktion auf die Spitze getrieben hat und so ein bisschen auch sich damit einen Spaß erlaubt hat, denn es ist im wahrsten Sinne des Wortes Autofiktion, also spielt in einem Auto. Es dreht sich aber eben auch um die Künstlerin K., die auch im Roman, im Text mit Lisa Krenzler benannt wird. Und das ist eine wirklich sehr humorvolle, wunderbare Erzählung darüber, was passiert, wenn Kunst und Leben wirklich eins wird. Und dieser Krenzler lebt das ja wirklich. Sie ist ja sowohl Malerin als auch Autorin und vermischt wirklich beide Felder in beiden Bereichen immer aufs Äußerste. Und mir fällt aber auch noch ein, ich habe eine Folge mit Daniela Dröscher aufgenommen. Junge Frau mit Katze heißt ja ihr neues Buch, das in diesem Jahr erschienen ist. Wieder auch autofiktional, eine Fortsetzung ihres Romans Lügen über meine Mutter. Die jetzt erwachsene Tochter steht immer noch im Schatten des Mutterkörpers, im Schatten der Mutter und zeigt ganz mysteriöse Krankheitssymptome, also bekommt Ausschlag, Herzrhythmusstörungen, eine Kehlkopfentzündung, also alles scheint komplett aus dem Ruder zu laufen. Das ist ein Roman, der sowohl den Körper als auch den Leistungsdruck, diesen unglaublichen Druck von außen, den Druck, den man im Inneren mit sich herumträgt, den Perfektionismus zum Thema hat und der gleichzeitig auch viel wieder über Klasse und Herkunft erzählt. Das sind ja so ihre Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt.
Ich hatte zu der akademischen Gemeinschaft immer so einen rätselhaften Abstand. Den habe ich lange Zeit gar nicht verstanden und dachte, das sind doch alles super nette Menschen, interessante Menschen, die denken und schreiben tolle Sachen. Diesen Habitus, dieser gespaltene Habitus, nennt das ja Pierre Bourdieu, über den auch viel gesprochen wird inzwischen, ne? Dieser Abstand zwischen Herkunftswelt und dann eben der Welt der Ankunft, der war mir nicht bewusst, den habe ich nur gespürt. Der war da, aber ohne Sprache. Und ich glaube, das macht es halt doppelt schwer. Ne? Es ist so ein Rucksack, den man so mit sich rumträgt.
Und ich hatte auch eine ganz tolle Begegnung. Wir waren in der Staatsbibliothek, ist überhaupt ein Lieblingsort von mir. Ich habe auch in diesem Jahr, das war auch das Jahr, in dem ich Bibliotheken für mich wieder privat entdeckt habe. Ich habe jetzt wieder einen Bibliotheksausweis und weiß gar nicht, warum ich das alle Jahre nicht mehr hatte nach meinem Studium. Ganz tolle Orte, wahnsinnig engagierte Menschen habe ich da auch getroffen, diese Bibliothekare und Bibliothekarinnen. Jedenfalls Daniela Dröscher, eins der Bücher, die mir auch gut im Gedächtnis geblieben sind, auch diese Begegnung mit ihr. Und nicht zu vergessen, Victor Scheffé, und der Roman heißt, das Roman, der autofiktionale Roman heißt Zwei, drei blaue Augen. Auch eine tolle Begegnung. Wir haben einen Spaziergang gemacht vom Bahnhof Zoo bis nach Schöneberg und seine Lebensgeschichte ist einfach unglaublich beeindruckend. Das hätte ein Drehbuchautor gar nicht besser schreiben können. Also einer, der schon mit 15 in der DDR von der Stasi beobachtet wurde, ein 15-jähriger Teenager, der dann im Alter von 19 Jahren endlich in die Bundesrepublik ausreisen durfte, nach West-Berlin ausreisen durfte, der dann hier eben in der queeren Szene sehr aktiv war und da auch eine Bar mit begründet hat. Und ja, wir waren zusammen unter anderem in der Plattenabteilung von Saturn und haben uns dadurch so ein paar Musikstücke gehört, weil Musik auch ein super wichtiges Thema in diesem Buch ist. Es gibt eine Playlist zum Buch.
Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie
wir
was finden?
Mal bei
was?
E, wir stehen vor ja. E, also dann die Eurythmics doch hoffentlich, weil die Eurythmics sind...
Falco, guck mal, Falco war doch
kommt
auch
vor, aber kommt das auch ist leider vor. So ein blödes
Das ist eine komische Greatest Hits.
Genau, hier vorne steht Genesis. Genesis, lass es uns gucken. Eventuell finden wir Erbe Cap. Das ist mein allererstes West-Album gewesen.
Wirklich?
Das habe ich von meinem damaligen Lover geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie viel 100 Ostmark der dafür auf dem Schwarzmarkt auf den Tisch gelegt hat. Das war mein allererstes West-Album.
Was bedeutet dir denn Musik?
Ja, Musik war eben neben der Literatur das lief ziemlich zeitgleich, also die Flucht in geschriebene Welten anderer Menschen. Und Musik ist bis heute für mich die Kunstform, die am direktesten ist. Wenn ich Melodien, bei mir ist es ganz, ganz häufig mit einer Stimme verknüpft, die lösen etwas in mir aus, das ich auch bis heute gar nicht richtig beschreiben kann. Aber wenn man dann so alt wird wie ich, dann hat man eben auch seine Songs, zu denen man gehen kann, die sind dann wirklich wie so ein Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder die Küche, die helfen.
War das deine originellste Begegnung? Also weil bei Orte und Worte treffen wir uns ja immer an Orten, die irgendwie passen, die irgendwie lustig sind. Man kommt ja manchmal auch an Orte, an die man sonst nicht so kommen würde. Würdest du sagen, das war mit Victor Scheffé? Vielleicht so das Besonderste, der besonderste Ort?
Das war eine tolle Begegnung, weil wir an so vielen Orten waren, die in seinem Leben auch eine Rolle gespielt haben. Und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich wirklich durchs Buch wandern. Aber die Begegnung, die eigentlich mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich auf den ersten Blick eine relativ unspektakuläre. Ich war bei Uli Lust zu Hause in ihrem Arbeitszimmer. Und dieses Arbeitszimmer ist zugleich ihr Schlafzimmer und auch ihr ja, da spielt sich auch ihr Leben ab. Also sie sagt ganz bewusst, Leben und Arbeiten trennen, nein, danke. Also und sie wohnt in der WG, es ist wirklich ein Zimmer, da liegt eine Matratze und dann steht ihr Schreibtisch da und ihr Leuchttisch für die, sie ist ja Comiczeichnerin und Comicautorin, hat geschrieben, die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte, eine Graphic Novel über die Ursprünge der Menschheit aus der Perspektive einer Frau, da geht es ganz viel darum, wie geprägt vom Patriarchat eigentlich die Geschichtsschreibung und die Archäologie waren und sind. Sie hat eben ganz viel recherchiert Also sie nimmt eben dieses stereotype Bild der Steinzeit unter die Lupe und zeigt eben, dass wir da doch ganz schön viel überdenken sollten. Denn diese Steinzeitgesellschaft war auf der einen Seite viel gleichberechtigter, als wir immer denken, von wegen irgendwie nur behaarte Männer mit Speeren. Nein, auch die Frauen standen da gleichberechtigt daneben. Und zum anderen hat sie eben bei den Recherchen auch ganz viel darüber gelesen, dass gerade nicht das Kämpferische und Kriegerische das war, was die Menschheit hat überleben lassen, sondern im Gegenteil, Kooperation, Solidarität und Empathie, das waren, was den evolutionären Vorteil für Menschen gebracht hat. Also ein echt wichtiges, super Buch, für das sie zu Recht den Sachbuchpreis in diesem Jahr bekommen hat, als erster Comic überhaupt, der mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Und sie ist einfach eine beeindruckende Frau, war früher ja Punkerin, kommt aus Wien, ist durch Europa gezogen, hat darüber auch autofiktional auch mal wieder, hat darüber auch eine, also Graphic Novels gemacht. Ist einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die mit viel Humor auf die Welt blickt und erzählt. Es war eine sehr schöne, interessante Begegnung.
Was im Moment so im Raum ist, finde ich, Putin strebt ja so nach einer Art Sowjetunion 2.0. Man fühlt sich so erinnert an den Kalten Krieg und diese Vibes, die es damals so gab und dieses Ringen um Einflusssphären. Das ist ja das große Thema. Der Westen erodiert und das beschäftigt auch viele Autoren und Autorinnen, scheint mir so. Auch die Vergangenheit, was hat Opa, was hat Oma im Krieg gemacht? Das ist für viele ein Thema. Das ist mir so aufgefallen. Also die Vergangenheit, die lässt uns nicht los. Und dieses Ringen um Einflusssphären, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir im Moment so ein bisschen hin und her schwanken wie Schilf im Wind und nicht so richtig wissen, wo sollen wir uns verorten. Die alte Ordnung ist weg. Die Zeitenwende, die sogenannte, hat uns voll erwischt und wir wissen noch gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Und in dieser Unsicherheit scheinen sich meiner Meinung nach viele Autoren und Autorinnen in die Vergangenheit auch zu bewegen, also dort zu schauen, was gibt es dort für Spurenelemente. Das scheint mir ein Trend zu sein. Und in dem Zusammenhang fand ich besonders schön meine Begegnung mit Dimitri Kapitelmann. Man kann nämlich auch sehr viel lernen, wenn man vor einem Kühlregal steht. Wir haben uns getroffen im Supermarkt Rassia, das ist unten im S-Bahnhof Charlottenburg. Und dort gibt es ein Sortiment, da findet man quasi die alte Sowjetunion wieder. Also es gibt dort Pelmeni mit SSSR-Aufschrift, also so, als ob es die Sowjetunion nie untergegangen wäre. Und daneben liegen Pelmeni in den ukrainischen Farben mit Durchhalteparolen. Und da lernt man schon einiges über diese Zeit gerade. Und hier ist eine kleine Szene, die das ganz gut illustriert.
Ich muss mich kurz konzentrieren, ja, weil das ist das Regal, wo man Fehler machen kann. Das ist das Regal, wo man die falschen Pelmeni kauft. Das ist übrigens ein ziemlich geiler Name. Tjöscha, das ist die Schwiegermutter. Was ist in der Tjöscha drin? Mit Liebe für die Liebsten. Das ist schon mal Produktschwindel, wenn es die Tjöscha ist. Was ist denn jetzt drin?
Mit Kartoffeln und Pilzen steht drauf.
Das sind nämlich
sogar auf Kyrillisch und auf lateinischer Schrift.
Das sind keine Pelmeni, das sind Vajdeniki. Jetzt hätten wir beinahe einen Fehler gemacht.
Wären wir in der Ukraine, ne?
Hier, ukrainische Pelmeni. Weißt du was?
Aha.
Die schon habe ich mir.
Aus Solidarität.
Absolut. Ja.
Das ist ja abgefahren. Da steht drauf, make peace, not war, auf der Pelmeni-Packung. Und die ist auch gestaltet in den ukrainischen Farben, ne? Blau, gelb, finde ich gut.
Das Schwein ist auch drin. Und das hier ist übrigens, все будет добре, heißt alles wird gut. Als ich in Kiew war, im vergangenen April, hing das so ähnlich auch groß, so in den Straßen, das Plakate. Da stand aber, все будет Украина, alles wird Ukraine sein. Die kaufe ich für den Frieden. Übrigens, gut Schabbes, Freitag.
Stimmt. Ja, das war Dimitri Kapitelmann. Er hat das Buch geschrieben, Russische Spezialitäten. Seine Eltern, er selbst stammt ja aus der Ukraine, seine Eltern auch, die hatten in Leipzig so einen Laden mit eben diesen sogenannten russischen Spezialitäten. Das war eine ganz besondere Begegnung 2025, fand ich. Und der hatte auch super mitgemacht, als wir da in diesem engen Laden zwischen den Regalen standen und uns dort durch die Kühlregale gefräst haben und uns dabei unterhalten haben. Da ging es natürlich nicht nur um Produkte, sondern auch ganz viel um Politik.
Anne-Dore, gibt es denn bei dir auch so eine Begegnung, die noch nachhalt?
Ich glaube, die Begegnung, die vom Ort her am lustigsten war, zumal wir uns bewegt haben, war eine Gondelfahrt mit Annette Gröschner. Wir haben über ihr Buch gesprochen, Schwebende Lasten. Schwebende Lasten ist ein Buch, das spielt in Magdeburg und handelt von einer Frau, die 1913 dort geboren wurde. Und es ist eine Blumenbinderin, Hanna Krause heißt die, die ist Blumenbinderin und später Kranfahrerin. Und deswegen haben wir gedacht, dass so eine Gondelfahrt über die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn total gut passt. Da haben wir erstens so ein paar Blumen dann später auch gefunden, als wir ausgestiegen waren, die in dem Buch auch vorkommen. Also jedes Kapitel hat einen Blumennamen. Und dann auch dieser Blick von oben, der passt super gut zu dem Buch. Auch von der ganzen Erzählstruktur, weil nämlich Annette Gröschner eigentlich ein ganzes Jahrhundert erzählt anhand dieser Biografie von dieser Frau. Und das ist so eine Frau, die sonst in den Geschichtsbüchern oder so überhaupt nicht vorkommen würde. Aber ihre Biografie spiegelt halt ganz viel wider im 20. Jahrhundert. Die Diktaturen, die Kriege, alles Mögliche. Die DDR-Zeit, da wird sie eben Kranfahrerin. Und das ist so eine Blumenliebhaberin, dass sie sogar später auf den Kran eine Topfpflanze mit hochnimmt. Also ein sehr besonderes Buch, immer durch die Blume sozusagen gesehen. Und das war einfach auch lustig, über die Gärten der Welt zu schweben. Es war ganz schön windig an dem Tag.
Ich finde ja, Seilbahnfahren ist ein bisschen wie Kranfahren, von daher.
Ich habe auch gedacht, das ist eigentlich perfekt mit dem Blick von oben, ne?
Ja, genau. Ja. Mit dem Blick von oben und mit dem Schweben.
Bist du hier schon oft hochgefahren auf den Kienberg?
Ja, in der Zeit lang habe ich das ganz oft mit meiner Enkelin gemacht, weil die mochte das so gerne. Da konnte man immer noch hin und her fahren. Und dann sind wir manchmal so einen ganzen Nachmittag immer mit hin und her gefahren mit der Seilbahn.
Ist so ein bisschen wie beim Skifahren, nur ohne Skier.
Ja.
Nehmen wir den schon?
Ja, klar.
Aber es ist ganz schön, es schaukelt ein bisschen, ne?
Es schaukelt und es windet ganz schön.
Ja.
Es hat, schwang uns so richtig hin und her da oben. Aber das hat total Spaß gemacht. Also ich habe ja schon eine lange Liste geschrieben mit all den mit ein paar Neuerscheinungen für 2026. Die Liste wächst und wächst und wächst. Und ich habe jetzt schon total viele Titel markiert, die ich unbedingt lesen will. Das wird wieder die große sportliche Herausforderung. Wie schafft man es, möglichst viele Bücher zu lesen, für die man sich interessiert? Es kommt zum Beispiel ein neues Buch von Lola Randl raus. Dann gibt es einen neuen Christoph Peters. Sharon Dodua Otoo wird einen neuen Roman veröffentlichen. Robert Menasse. Ich freue mich ganz besonders, muss ich sagen, auf Siri Hüstwitz neues Buch.
Oh ja.
Ghost Stories wird das heißen. Und der Untertitel ist Buch der Erinnerung. Und da geht es um Paul Auster, der letztes Jahr ja gestorben ist. Und sie schreibt über ihn, über ihre Beziehung. Und sie wird damit auch zu Gast sein im Haus des Rundfunks. Also da werde ich auf jeden Fall dabei sein.
Ich
bin
auch
schon ganz lange Fan von Siri Hüstwitz, eigentlich schon immer, seitdem ich die überhaupt entdeckt habe.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich sagen. Dann bin ich dabei, da gehen wir zusammen hin. Also ich freue mich auf den zweiten Band, Die Frau als Mensch, Schamaninnen. Erscheint im Februar von Uli Lust. Da macht sie dann weiter mit ihrer Reise durch die Menschheitsgeschichte aus Frauenperspektive. Und Judith Herrmann veröffentlicht auch ein neues Buch. Und das knüpft an das, was du vorhin schon erzählt hast, Stefan. Es heißt, ich möchte zurückgehen in der Zeit. Und in diesem Roman folgt sie den Spuren ihres Opas. Und der war im Zweiten Weltkrieg in der SS und war in Polen stationiert. Und sie begibt sich jetzt eben auf seine Spuren, um eine Familiengeschichte hervorzuholen, die eben lange verleugnet wurde. Und das knüpft ja ein bisschen an das. Also Vergangenheitsbewältigung ist immer noch natürlich ein Thema, wie sollte es auch nicht sein. Außerdem, es war ja in diesem Jahr, gab es ja auch unglaublich viele wichtige Todestage, Geburtstage und so weiter. Also zum Beispiel 150 Jahre Thomas Mann. Ich habe tatsächlich ja nochmal den Zauberberg, nochmal in den Zauberberg reingelesen, muss sagen, das hat mir großen Spaß gemacht. Und es gab wahnsinnig viel zu entdecken in diesem Jahr zu Thomas Mann. Jetzt 90. Todestag Kurt Tucholsky, das ist jetzt steht noch an. Außerdem 250 Jahre Jane Austen. Im nächsten Jahr ist eben der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann und zwar am 25. Juni. Da gibt es wahrscheinlich auch viele Neuerscheinungen. Eine steht schon fest, Marlina erscheint neu bei Suhrkamp. Also da bin ich auch auf jeden Fall nochmal gewillt, das wieder zu lesen.
Und du, Stefan, worauf freust du dich im nächsten Literaturjahr?
Ich freue mich auf die Buchmesse in Leipzig. Ich habe die große Ehre, das Donauprogramm, das Fokusthema im nächsten Jahr, es ist kein Gastland, sondern eine Gastregion zu kuratieren. Deswegen habe ich im Moment so einen Tunnelblick und lese viele Bücher und Druckfahnen, die mit diesem Donauthema zu tun haben. Und das eine ist von Daniel Zipfel, Walküre. Daniel Zipfel lebt als Jurist in Wien, ist dort Flüchtlingshelfer und auch der Protagonist in seinem Roman ist Flüchtlingshelfer. Und er kriegt einen Fall auf den Tisch. Ein etwas älterer Syrer, wo die Frage im Raum steht, hat er Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, hat er Menschen gefoltert, getötet und gleichzeitig ist da die deutsche Großmutter, die zieht ein in dem Sommerhäuschen an der Donau in Kritzendorf, das ist vor den Toren Wiens, so eine sommerfrische Idylle. Und sie hat im Gepäck Koffer mit alten Fotos und Papieren. Auf einem Foto ist zum Beispiel zu sehen der Großvater in SS-Uniform. Und es geht um das Thema, was haben der Großvater, aber eben auch die Großmutter während der NS-Zeit getan. Also zweimal das Thema Schuld. Das Ganze findet statt vor der Kulisse der Flüchtlingskrise 2015. Wirklich brillant geschrieben, macht großen Spaß, das zu lesen und mit einem sehr tiefgehenden Thema. Also das ist wirklich eine echte Empfehlung, kann ich wirklich empfehlen. Daniel Zipfel schreibt toll und das Buch, das ist es wert, gelesen zu werden.
Aber jetzt können wir doch so langsam mal die Torte anschneiden.
Ja.
Oder? Ich bin echt auch gespannt, wie die aussieht, Nadine.
Ich bin auch gespannt.
Hol die jetzt doch mal raus.
Wie sie nach dem Transport jetzt aussieht. Ich habe ja sie hierher gebracht in U- und S-Bahn.
Oha.
Und durch die Gegend getragen. Mal gucken. Ich hoffe, sie hat ihre Form behalten. Ich hole sie.
Oha, in einer pinken Tasche. Ganz schön groß. Oh Gott, ich hätte nicht so viel Pasta essen dürfen, aber die war auch so lecker, Stefan.
Willst du noch welche mitnehmen?
vielleicht ein bisschen Torte noch.
Jetzt kommt der spannende Moment.
Da, da, da.
Tada!
Wow. Hammer.
Hallo, Nadine, die ist ja wunderschön. Das ist eine, ich glaube, Schokotorte, zumindest ist Schokoguss drüber, dekoriert mit so tollen silbernen, glitzernden Sternen und Liebesperlen und total vielen Himbeeren und Johannisbeeren. Auf jeden Fall steigern wir uns. Also du steigerst dich, Nadine. Die sieht toll aus.
Hammer.
So. Oh nein, die bricht auseinander. Richtig spitz. Es ist eine Schokoladentorte, ein Schokoladenkuchen mit Lebkuchen.
Oh, mit Lebkuchen drin.
Gewürz.
Also so richtig weihnachtlich.
So. Boah.
Ich nehme das Stück. For you. Jetzt bist du lieb. Toll. Ich mag meinen Job.
So, also dann, lasst es euch schmecken, ne?
Ebenso.
Ich habe ja selber noch nicht probiert.
Boah, lecker. Oh Gott, ist das lecker.
Mm. Stimmt.
Oh, können wir das jetzt immer
mit mich selber mal loben.
Hammer.
Schön war es mit euch mal wieder.
Ja, ich roll jetzt nach Hause.
Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest schon mal.
Euch auch mit schönen Lektüren, Zeit fürs Lesen.
Zeit zum Lesen, ja, genau. Das wünsche ich mir auch zu Weihnachten, Zeit zum Lesen.
Ich wünsche mir ein Buch nur für mich lesen zu können.
Ja, genau.
Ohne rezensieren oder ohne mir dabei Interviewfragen zu überlegen.
Also ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ich mal nichts lesen muss, sondern lesen kann. Und dann wünsche ich mir einfach mal 3 Tage, mich mit meiner Gitarre einzuschließen und nichts weiter zu tun, als darauf rumzuklampfen.
Ich wünsche mir auch Zeit zum Lesen, und zwar einfach nur für mich zu lesen.
Und nächstes Jahr, dann kommen wir wieder, und dann haben wir natürlich auch viele schöne Folgen von Orte und Worte im Gepäck. Ich war ja schon fleißig, ich habe ja schon vorgearbeitet wegen
Streber.
Wegen Streber. Leipzig. Das ist einfach gut organisiert. Das ist nicht Streben, das ist einfach, ich wollte es aus den Füßen haben. So. Und jetzt im neuen Jahr habe ich die Interviews schon gemacht mit Bea Kaiser, Sarah Kuratle und, das war auch so ein Highlight, Vanessa Berbo. Die ist ja nicht nur Schauspielerin und Drehbuchautorin, kennt man auch hier in Berlin, sondern sie hat jetzt auch ihren ersten Roman geschrieben, Sohn und Schneeflöckchen, heißt der Frankfurter Verlagsanstalt. Und sie hat damals im belagerten Sarajevo ausgeharrt und beschreibt aus einer weiblichen Perspektive. Und sie hat damals ein UNESCO-Theater gegründet, davon hat sie mir erzählt. Wir haben uns in der Galerie in Schöneberg getroffen bei einer Freundin von ihr und wir haben zusammen gesungen.
Iovano, Iovanke, kraj Vardaro sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gleda.
Triller drin, so dieses Sevda.
Ja, ja.
Das sind doch mal Aussichten für 2026. Stefan singend.
Also, alle Bücher, über die wir heute hier gesprochen haben, die findet ihr in den Shownotes und auf den Websites von Radio 3 und von rbb24inforadio.de. Das sind ganz schön viele Bücher. Ich habe gerade dran gedacht, wer schreibt denn diese Liste gleich? Und nächste Woche gibt es noch eine letzte neue Folge. In diesem Jahr Orte und Worte mit Helga Schubert in der RBB-Dachlounge im 14. Stock mit Anne-Dore. Und dann, ja, freue ich mich aufs nächste Jahr mit euch.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch und gute Lektüren vor allem. Ciao.
Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzsaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.